das ist ganz, ganz wichtig, dass eben diese Leistungen auch insofern vergütet werden, damit die Verwaltungen der Klinik ja selbst unter ökonomischem Druck stehen, nicht gleich sagen, ah ja, diese Abteilung gehört jetzt gleich geschlossen, die machen Minus, die schreiben rote Zahlen. Das kann eigentlich nicht sein bei diesem schwerkranken Kollektiv.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Wie steht es um die Diabetesversorgung in den Bundesländern? Und wie kann man die intersektorale Diabetesversorgung beschreiben am Beispiel von Rheinland-Pfalz? Die Deutsche Diabetesgesellschaft setzt hier auf Regionalgesellschaften in den Bundesländern. In Rheinland-Pfalz ist das die ADE, die Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie. Welche konkreten Ziele verfolgt die ADE? Darüber sprechen wir heute mit Frau Professor Anka Zimmermann. Sie ist Vorsitzende der ADE, sprich der DDG-Landesgruppe in Rheinland-Pfalz.
Ja, das war eben die Stimme von Günter Nuber. Er ist Teamleiter Diabetologie und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Nicole Finkenauer. Ich bin im selben Verlag Medizinredakteurin. Wir arbeiten unter anderem gemeinsam an der Diabetes-Zeitung, am Diabetes-Anker und an vielem anderen mehr.
Ja, danke Nicole. Frau Professor Anka Zimmermann ist Oberärztin, Schwerpunkt Diabetologie und Endokrinologie, Innere Klinik 2 am Klinikum in Worms. Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Zimmermann.
Guten Tag, Herr Nuber, Frau Finkenauer. Ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ich für die ADE heute sprechen darf.
Sehr schön, ja. Und wir sprechen heute an einem Sommerabend. Eigentlich, ein bisschen kühl ist draußen, aber liebe Frau Professor Zimmermann, spürt man eigentlich an einem Klinikum wie dem Ihrem in Worms, dass Sommer ist, dass Menschen verreisen? Ist da weniger los zurzeit? Wie war Ihr Tag eigentlich?
Also eigentlich spürt man das nicht. Klassischerweise kannten wir aus der Vergangenheit so ein bisschen das Sommerloch oder das Weihnachtsloch, dass es irgendwie ein bisschen weniger wurde. Aber in den letzten Jahren hat sich das sehr, sehr reduziert. Und ich muss sagen, ich merke, wenn man in einem Arbeitstag ist, ob es jetzt Sommer ist oder Winter oder Frühling oder Herbst, macht es nicht wirklich einen Unterschied. Also weder saisonal noch irgendwie bezogen auf Feiertage. Klar, an den wirklich gesetzlichen Feiertagen ist natürlich die Dienstbesetzung, aber ansonsten, ja, es ist ein 24-Stunden-Betrieb, 365 Tage im Jahr, wie überall.
Da hat sich leider ein bisschen was geändert gegenüber früher. Und ja, ich würde jetzt gern direkt ins Thema einsteigen und Sie fragen, wie Sie denn die Versorgung der Menschen mit Diabetes im Bundesland Rheinland-Pfalz beschreiben würden.
Also wir sind hier in Rheinland-Pfalz eine starke Diabetologie aus Tradition. Da wurden auch durch Verträge mit den Krankenkassen, durch konzertierte Aktionen in der Vergangenheit, wurde schon viel erreicht. Die Sektoren sind gut aufgebaut, auch die Zusammenarbeit zwischen den Sektoren funktioniert gut. Wir sind gut vernetzt unter den Kollegen, wir haben gute Diabetesberaterinnen. Natürlich ist es wie immer in den großen Ballungszentren eine bessere Versorgung. Sorge machen natürlich die Regionen, die weniger gut besiedelt sind, in Rheinland-Pfalz auch. Zunehmend wird es schwieriger mit der Zeit für die Praxen Nachfolger zu bekommen. Zunehmend wird die Diabetologie als nicht mehr so attraktiv empfunden für den Nachwuchs, weil sich vieles geändert hat. In Rheinland-Pfalz ist es ja nicht anders als auf Bundesebene. Es gab viele Aktionen, geschuldet dem DRG-System, verschiedener Sparkurskalkulationen, die dazu geführt haben, dass in den Kliniken ganze Schwerpunktstationen für Diabetologie geschlossen wurden und Diabetologie sich sehr im ambulanten Sektor verlagert hat, in den Praxen. Natürlich sind wir glücklich, dass es spezialisierte Praxen sind, dass es Kollegen sind, das auch schwerpunktmäßig machen. Allerdings ist es so, dass sehr viele in naher Zukunft in Rente gehen. Und das ist extrem wichtig, dass man qualifizierten Nachwuchs hat. Nun, die Probleme, mit denen wir uns konfrontieren, sind wie überall, glaube ich. Da ist Rheinland-Pfalz kein Unikum, aber da ich für Rheinland-Pfalz sprechen darf, ist einmal die Nachwuchsproblematik in den Praxen, die Nachwuchsproblematik in den Kliniken und natürlich die anstehenden politischen Veränderungen mit den neuen Gesetzentwürfen, mit der Krankenhausreform, die Veränderungen vorsieht, die großen Sorgen aufwerfen letztendlich. Aber auch die Praxen sind im Moment durch Gesetzesänderungen bedroht. Letztendlich haben wir, um das zusammenzufassen, gute Strukturen, gute Spezialisten, die aber jetzt in einem Altersbereich kommen, der Trigger sein sollte, um jüngeren Kollegen auch jetzt die Möglichkeit zu geben, einzusteigen. Und da sehe ich im Moment schon Probleme.
Sie selbst sind Oberärztin an einem städtischen Klinikum und sorgen allein schon durch Ihre Person und auch durch Ihr Team für eine gewisse Diabetes-Expertise. Ist dies denn auch in anderen Kliniken im Bundesland so? Und anders gefragt, woran erkennen denn die Menschen, dass eine Klinik sich mit Diabetes auskennt in Rheinland-Pfalz?
Also bei uns in Worms, ich bin Endokrinologin und Diabetologin und Internistin. Ich glaube, es ist auch wichtig, ne, den großen Überblick zu haben über diese sehr, sehr vielfältige Krankheit, um eben auch die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und zu prägen, weil der Diabetes an sich erfordert eine multidisziplinäre, multiprofessionelle Herangehensweise. Es sind schwer kranke Patienten, die zu uns kommen, die nicht mehr ambulant versorgt werden können. Und wir sind glücklich, dass wir diese Schwerpunktstation aufbauen könnten. Wir sind, glaube ich, die einzigen außer der Uniklinik, die tatsächlich eine Schwerpunktstation haben, tatsächlich für Endokrinologie, Diabetologie und die Ambulanz zusätzlich, sodass wir das komplette Spektrum für die Weiterbildung auch bieten können und tatsächlich auch inzwischen, Gott sei Dank, weiterbilden. Das ist, sage ich mal, ein großes Privileg, was einem Kraft gibt, ne, in der Arbeit jeden Tag, auch gute Kollegen in anderen Abteilungen, mit denen man auf kurzen Dienstwegen kommunizieren kann und wirklich auch schwierige Fälle besprechen kann und die Versorgung voranbringen kann. Nun, wie ich schon ein bisschen sagte, das ist natürlich leider nicht die Regel, weil viele Diabetologen aus Kliniken gegangen sind, in die ambulante Versorgung, in die eigene Praxis, weil viele stationäre Diabetologien geschlossen worden sind. Es ist sehr wichtig für Menschen mit Diabetes zu wissen, ich bin in meiner Praxis gut aufgehoben, aber was ist denn, wo wird mein behandelnder Diabetologe mir empfehlen zu gehen, wenn ich wirklich ein Problem habe, was ambulant nicht mehr versorgt werden kann. Und das sollten im Idealfall Kliniken sein mit Qualitätsmerkmale, mit standardisierten Qualitätsmerkmale, entsprechend den Qualitätskriterien der DDG. Das sind letztendlich schlussendlich die zertifizierten Zentren, die DDG-zertifizierten Zentren, die AGFUs oder ADE. AGFUs, wir zertifizieren uns ADE in Rheinland-Pfalz per Tradition, eigentlich 1:1 fast zu den Kriterien der AGFUs, der DDG, wird auch von der AGFUs anerkannt. Also es ist wichtig, damit man sagt, okay, diese Klinik hat diese Versorgungsstrukturen, sie hat das Personal, was ausgebildet ist, sie hat ausgebildete Ärzte, ausgebildete Pflege, Diabetesberaterinnen, die in interdisziplinären Strukturen, die benötigt werden, das Know-how, den Personalschlüssel und so weiter. Das ist total wichtig. Und wenn man sich so ein bisschen auf der Landkarte der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz orientiert, dann sehen wir, dass allein für die Versorgung des diabetischen Fußes stationär sehr wenige, also unter 10, ich glaube, es sind 6 oder 7, es ändert sich jedes Jahr ein bisschen, stationäre Einrichtungen, die dafür zertifiziert sind.
Das heißt, wir nehmen dann die von Ihnen zitierten eben Einrichtungen und auch die Kriterien der DDG in die Shownotes, dass man das schnell findet. Und Sie meinten natürlich vorher bei dem Uniklinikum, das Uniklinikum Mainz. Ich sage es einfach nochmal dazu.
Die Uniklinik Mainz, die einzige Uniklinik in Rheinland-Pfalz. Ja, und es wäre auch wünschenswert für die Patienten, dass sie sich orientieren können, weil es nutzt nichts, dass diese zertifizierten Zentren auf der Homepage der ADE stehen oder auf der Homepage der DDG, die müssten auch im Klinikatlas abgebildet werden, die müssten auch in den nationalen Kataloge für Diabetes, also in der Diabetes-Kliniken, letztendlich korrekt abgebildet werden. Das ist auch nicht der Fall.
Damit sprechen Sie ja ein wichtiges Thema an, denn der Klinikatlas, das gehört ja schon zum großen Thema Klinikreform auch, ne, zu diesem ganzen Paket, was Sie ja auch schon angesprochen haben. Da ist ja Ihre Fachgesellschaft, die Deutsche Diabetesgesellschaft, auch ganz aktiv, um dafür zu sorgen, dass Menschen mit Diabetes, wie eben befürchtet wird, eben nicht unter die Räder kommen. Wie ist denn das gemeint mit dem unter die Räder kommen? Und vielleicht können Sie das sogar am konkreten Beispiel Worms ein bisschen erklären, was das bedeutet, wenn jetzt die Pläne umgesetzt werden, so wie sie derzeit eben bestehen.
Also eine Kernaussage der geplanten Krankenhausreform sind eben diese Leistungsgruppen. Das heißt, nur die Teams und die Leistungen werden vergütet, die eben verschiedene, sage ich mal, Voraussetzungen erfüllen im Sinne von auch personeller Ausstattung. Zum Beispiel ist das vorgesehen, dass mindestens 2 Fachärzte für innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie vorhanden sind. Sinnvoll ist jetzt nicht, dass man die Diabetologen, die sich noch in der Klinik engagieren, eben entmutigt, damit auch sie noch die Kliniken verlassen, sondern es wäre schön, wenn wir natürlich den Nachwuchs begeistern können für diesen spannenden, wichtigen Bereich. Es sind ja letztendlich 16,8 Millionen Menschen mit Diabetes, die stationär versorgt werden in Deutschland im Jahr. Und jeder 5. im Krankenhaus hat Diabetes. Diabetes ist auch nicht ausreichend erfasst. Also die DDG fordert auch eine HbA1c-Kontrolle bei allen Patienten über 5, damit man den Diabetes überhaupt entdeckt und man weiß, dass der Diabetes an sich auch als Nebendiagnose zu einer verlängerten Krankenhausdauer und zu mehr Komplikationen führt. Also es ist total relevant, die Patienten wirklich adäquat zu versorgen, ob sie primär wegen dem dekompensierten Diabetes kommen oder wegen einem anderen Problem, sei es ein Herzinfarkt, sei es ein urologisches Problem. Überall ist das Know-how gefragt und es ist ganz, ganz wichtig, dass eben diese Leistungen auch insofern vergütet werden, damit die Verwaltungen der Klinik, die ja selbst unter ökonomischem Druck stehen, nicht gleich sagen, ah ja, diese Abteilung gehört jetzt gleich geschlossen. Die machen Minus, die schreiben rote Zahlen. Das kann eigentlich nicht sein bei diesem schwerkranken Kollektiv. Das wäre schon sehr wichtig, dass man Rücksicht nimmt. Die multidisziplinäre Komplexbehandlung, das ist ein Riesenkatalog an Bedingungen, die erfüllt werden müssen, neben Zertifizierung, neben curriculär geschulter Pflege, neben Ärzte, Diabetesberaterinnen, Psychodiabetologen, Wundmanager, Diätassistentin, Ernährungsberaterin, plus die Dienste und so weiter. Wir halten das vor. Es ist trotzdem nicht anerkannt. Es wird überall notiert, dass die Patienten behandelt werden, aber es wird in keinster Weise honoriert. Es muss irgendwo auch gesehen werden, die Arbeit, die man macht, auch in der Diabetologie, und entsprechend zumindest auf Verwaltungsebene generell in Rheinland-Pfalz die Information ankommen, die Arbeit in der Diabetologie ist auch etwas wert, genauso wie die Arbeit in der Gastroenterologie, in der Kardiologie, in der Chirurgie.
Ist das denn jetzt eine Ihrer Hauptaufgaben beispielsweise, weil Sie es jetzt ja auch gerade regional beschrieben haben, der ADE, der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie, ist das eine Ihrer Hauptaufgaben im Bundesland, die politische Arbeit?
Die politische Arbeit ist eine unserer Aufgaben. Wir sind vor allen Dingen an einer patientenzentrierten Arbeit in Praxen oder in Kliniken interessiert. Wir sind an einer guten Vernetzung zwischen allen Akteuren, die in der Versorgung von Menschen mit Diabetes involviert sind, interessiert und arbeiten daran. Ein weiteres Ziel ist die Ausbildung von Nachwuchs in Diabetologie, Endokrinologie, und ein weiteres Ziel ist auch der Kontakt mit der Politik. Wir sind gerade dabei, also aktueller kann jetzt unser Gespräch nicht sein, gerade diese Tage und Woche dabei, auch den Bundestagsabgeordneten zu schreiben, und wir haben eine Aktion in Form einer Petition mit Unterschriften gestartet, im Schulterschluss zwischen der ANDA und der BVMD und der ADE, eben um darauf aufmerksam zu machen. Ausschlaggebend war ein geplantes Gesetz, das GVSG, welches jetzt besagt, dass in den Praxen sich die Struktur der Chronikerpauschale ändern wird. Das heißt, es wird nur noch an eine hausärztlich versorgende Praxis ausgezahlt. Und es soll nicht so sein, dass die Hausärzte oder die diabetologischen Praxen im Nachteil sind. Es muss möglich sein, dass auch die diabetologischen Schwerpunktpraxen, die oft auch hausärztlich tätig sind, eben diese Versorgung der Patienten mit Diabetes weiterhin abgebildet bekommen, weil es geht um Fragen wie Personalsicherung, wie Stellensicherung, wie allgemeine Aufstellung. Und bisher war das in Rheinland-Pfalz sehr gut geklärt und geregelt. Und jetzt ist eben dieses Vergütungsbein, diese Struktur eben in Gefahr. Und das korreliert natürlich Hand in Hand mit der Existenz dieser Praxen.
Eine kleine Nachfrage noch, weil wir es jetzt schon oft hörten, den Nachwuchs, wie ist das denn in Rheinland-Pfalz in der ADE? Gibt es eine Handvoll oder wenn auch geringe Kolleginnen und Kollegen, die nachwachsen, die also praktisch die neue Diabetologie, die junge Diabetologie abbilden?
Ja, also die gibt es schon. Und wir sind auch ganz stolz zu berichten, dass wir bei der ADE jetzt im vorigen Jahr bei der Jahrestagung in Mainz sogar so eine Session für die Nachwuchsförderung organisiert haben. Es gab einen Aufruf an die jungen Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind, ihre Arbeit, ihre Projekte vorzustellen. Die hatten ein Forum in Form von Postervorstellungen und es gab auch Preise. Ich denke, das ist ganz wichtig, um die jungen Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, eben auch zu zeigen, dass es die Wertschätzung gibt, die Unterstützung, das Mentoring durch uns, ich sag mal Ältere oder Mittelalte, ist extrem wichtig. Also mir ist total wichtig, ich sehe die jungen Kollegen irgendwo wie meine eigenen Kinder. Also dieses an die Hand nehmen, dieses eben begleiten, schauen, wie jemand wächst, wie sich jemand entwickelt, wie jemand Raum einnimmt in dem Fach und dann irgendwann wirklich auf eigene Beine steht und Entscheidungen trifft und sich wirklich so um die Patienten kümmert. Ich meine, man muss alles prägen. Man muss nicht nur das Wissen weitergeben, man muss auch den menschlichen Umgang weitergeben. Und das ist letztendlich wie bei meinen eigenen Kindern. Ja, und das ist mir extrem wichtig. Und ich weiß, dass auch die Kollegen, mit denen ich Hand in Hand zusammenarbeite in den Schwerpunktpraxen, das genauso sehen. Ja, also es ist eine Handvoll Leute, die die Diabetologie leben in Rheinland-Pfalz. Und wichtig ist, dass die Diabetologie weiterlebt. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das auch so sein wird, trotz einigen Stolpersteinen, die wir hoffentlich auch gut umgehen werden.
Ein sehr schönes Bild, ja.
Ja, das stimmt. Ja, und jetzt ist aber auch oft schon das Stichwort gefallen, die Praxen. Und viele Menschen, vor allem mit Typ 2 Diabetes, werden ja in Hausarztpraxen behandelt, ohne diabetologischen Schwerpunkt. Wie würden Sie das dann einschätzen? Werden die da gut behandelt? Wird da zur rechten Zeit das Richtige getan in Rheinland-Pfalz?
Also, sagen wir mal so, ich denke schon, dass die Hausärzte sicher eine gute Ausbildung haben und es wird auch immer mehr durch verschiedene Projekte auch diese, sage ich mal, die Aufmerksamkeit geschärft in der Identifikation, in der frühzeitigen Diagnose des Diabetes, was ein bisschen, sage ich mal, vielleicht nicht ein Problem, aber es gibt eine gewisse Divergenz zwischen der Hausarztleitlinie Diabetes und der Leitlinie DDG zur Versorgung des Typ-2-Diabetes. Ich spreche jetzt über die nationale Versorgungsleitlinie DDG, die ja in Anlehnung an den europäischen und an den amerikanischen Leitlinien entstanden ist und eben dieses, sage ich mal, sehr patientenzentrierte Approach propagiert, indem man sagt, kardiovaskuläre Risikofaktoren, nephrologische Erkrankungen und so weiter muss man integriert mit dem Diabetes sehen und dann eben differenziert vorgehen. Wie fängt man an, mit welchem Medikament, Substanzklassen frühzeitig einsetzen, die nachgewiesene kardioprotektive und nephroprotektive Wirkungen haben, auf Nephropathie frühzeitig screenen. Ich weiß, dass es in Praxen jetzt in Rheinland-Pfalz ein Programm gibt. Das ist jetzt neulich implementiert mit dem Startschuss im März, was jetzt dazu führen soll, dass Patienten mit Diabetes frühzeitig identifiziert werden. Ich habe ja ein C-Screening bei Risikokonstellation und die Nephropathie soll untersucht werden. Jetzt ist es natürlich wünschenswert, dass alle Patienten mit Typ-2-Diabetes, was ein bisschen komplizierter ist, oder natürlich sowieso alle Typ-1-Diabetiker, die Patienten mit Typ-2, mit Komplikationen, mit Folgeschäden, mit komplexen Therapien, die sollten schon alle in den Schwerpunktpraxen sein. Patienten, die schon ein diabetisches Fußsyndrom hatten oder eins haben, gehören in Schwerpunktpraxen. Also das ist eine enorme Zahl eigentlich an Patienten mit Diabetes Typ 2, Typ 1 oder auch seltene Formen von Diabetes, die ganzen Gestationsdiabetes-Patientinnen, die gehören schon in Schwerpunktpraxen. Und das ist wichtig, ne? Weil dort ist wirklich der sehr spezialisierte Know-how dafür.
Aber mit den Hausarztpraxen, ich habe ja mal erlebt, wie Sie zum Beispiel mit Frau Dr. Römer, die ja auch in Rheinland-Pfalz sehr aktiv ist vom Hausarztverband, Sie haben schon Kontakte und tauschen sich da aus und bringen die Diabetesversorgung damit auch gemeinsam weiter voran.
Ja, also Frau Dr. Römer ist eine durchaus geschätzte, sehr engagierte Kollegin, die enorm viel macht, nicht nur in ihrer Praxis, sondern wirklich darüber hinaus in Rheinland-Pfalz auf Hausarztebene. Sie hat enorm viel vorangebracht und wir freuen uns sehr, dass sie auch bei dieser Auftaktveranstaltung Screening mit dabei war und man sieht, wie sehr die Hausärzte auch bemüht sind und interessiert sind, eben frühzeitig zu screenen, die Patienten frühzeitig zu behandeln, damit es nicht dazu kommt, dass sie erstmal Folgeerkrankungen und Komplikationen entwickeln, sodass es eine enorm wertvolle, Ergänzung und Vernetzung ist. Ich denke, nur im Schulterschluss, nur gemeinsam kann man diese riesige Aufgabe stemmen und da haben wir sehr gute Hausärzte in Rheinland-Pfalz. Ja, auch da ist die Altersstruktur so, dass bald auch da Nachwuchs notwendig ist. Es gibt auch viele Hausarztsitze, die nicht besetzt sind. Ne? Das muss man leider sagen. Aber die, die da sind, die machen wahnsinnig tolle Arbeit. Und auf die andere Seite natürlich sind die diabetologischen Schwerpunktpraxen, die dann spezialisiert die großen Zahlen an Patienten mit Diabetes behandeln. Und dann für die schweren Fälle eben die Kliniken, dort wo nicht mehr ambulant versorgt werden kann.
Die eben von Ihnen erwähnte Auftaktveranstaltung, das nehmen wir natürlich auch in die Shownotes. Das hieß damals Diabetes, wenn Volkskrankheiten an die Nieren gehen. Und auch da gibt's von uns dann den Link in den Shownotes. Eine Frage nochmal für, was mich interessiert, Frau Professor Zimmermann, wenn man das überhaupt so sagen kann. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsthema, Ihr Lieblingsdiabetes-Thema?
Das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Das ist so ein großes Feld. Also ich kann mich schwer festlegen. Letztendlich gibt es so viele spannende Bereiche. Also ich denke, eben das, was aus den neuen Leitlinien kommt, diese multimodale Vorangehensweise finde ich sehr schön, wo man sagt, sehr differenziert den Patienten anschauen, ne? Sehr, sehr individuell anschauen. Hat er konstituierte kardiovaskuläre oder renale Erkrankungen? Hat er Risikofaktoren? Hat er keine? Behandeln wir den Diabetes? Wie behandeln wir ihn natürlich? Behandeln wir auch andere kardiovaskuläre Risikofaktoren? Wir dürfen keine KHK überschauen, keine PVK überschauen, keine frühe Nephropathie überschauen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, ne, wir arbeiten auch im DMP mit den Kardiologen, mit dem Nephrologen, mit dem Orthopädie-Schuhmacher, mit allen, diese Interdisziplinarität, das finde ich schön, weil es Gruppen von Menschen, von Spezialisten zusammenschweißt um den Patienten herum. Das finde ich sehr schön. Ein anderes Thema ist natürlich, ich weiß nicht, ob es ein Lieblingsthema ist oder ein Kummerkasten. Es ist die Versorgung der Menschen mit Typ 1. Und da muss ich sagen, sind wir im pädiatrischen Bereich gut mit der Genehmigung der modernen Versorgungssysteme, mit den AIDs. Bei den Erwachsenen ist das nicht so leicht. Ich versuche zum Beispiel für einen Patienten, der mit knapp über 40 eine schwere Retinopathie hat und schon einen Herzinfarkt hinter sich seit einem Jahr, eben eine Pumpenversorgung zu etablieren, nachdem wir wirklich bei guter Compliance, guter Schulung viele, viele Insuline und Regimen angepasst haben und wir sind nicht im Ziel. Und es ist holprig und das ist nicht einfach. Ein anderes Thema, was mir Sorgen macht und wo ich mir sehr wünschen würde in Rheinland-Pfalz, dass es ein bisschen besser wird, ist eben, was ist mit den jungen Menschen mit Typ 1, die von der Pubertät ins junge Erwachsenenalter kommen, die auch Compliance-Probleme haben, die vielleicht auch ein bisschen psychologische Schwierigkeiten haben. Die psychologische Begleitung und Versorgung ist nicht ausreichend. Auch ein Thema ist die Versorgung der alten Menschen mit Diabetes, die selbst nicht mehr spritzen können, die in Einrichtungen leben. Da ist es auch nicht einfach oder die zu Hause nicht versorgt sind und wo nicht genug Versorgungsplätze sind. Und ein großes, großes, großes Thema, obwohl ich Internistin bin, aber ich sehe es an meinen Kollegen in der Pädiatrie, ist die Versorgung der Kinder mit Diabetes. Es gibt viel zu wenige Kinderdiabetologen, ganz geschweige Kinderendokrinologen. Und das ist etwas, wo man wirklich, wirklich ansetzen muss.
Und bei all diesen Themen kommt man dann doch immer wieder darauf zurück, dass die Politik zum Teil auch Voraussetzungen schaffen muss, um eben eine gute Versorgung gewährleisten zu können. Und da würde ich gerne noch mal wissen, der Vorstand der ADE hat ja dezidierte Forderungen an die Gesundheitspolitik, die sich eben auch auf das Bundesland Rheinland-Pfalz beziehen. Was sind denn da Ihre wichtigsten Forderungen? Also man konnte es ja jetzt schon zum Teil ein bisschen raushören wahrscheinlich, was Sie fordern, aber vielleicht noch mal zusammenfassend.
Also die ganz aktuellen Forderungen in der Aktion, die wir jetzt gestartet haben, ist eben nochmal diesen Prozess der Entwicklung dieser Gesetze zu überdenken, den GVSG, also Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz und Krankenhausreformgesetz, eben mit diesen Punkten: Sicherung der Praxen durch die Nichtstreichung der Chronikerpauschalen, Sicherung der Krankenhausstrukturen durch Anerkennung der zertifizierten Zentren, der komplexen Behandlungen und der Leistungsgruppen, damit die Diabetologie nicht komplett durch die Räder geht. Mehr Studienplätze generell, das sagen wir immer. Ich glaube nicht, dass es kommen wird, aber wir sagen es immer und wünschen es uns, damit wir auch mehr akquirieren können für die Diabetologie. Natürlich mehr Kollegen, die weiterbilden können, also in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer, damit man eben diese Weiterbildungsermächtigungen auch bekommt, wenn man die Kriterien erfüllt und jungen Kollegen weiterbilden kann. Und für Rheinland-Pfalz natürlich die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung.
Sie sagten eben schon im Nebensatz auch, dass die psychologische Versorgung der Menschen mit Diabetes, und das spielt ja in verschiedenen Etappen des Diabeteslebens eine Rolle, dass die natürlich auch gewährleistet sein muss und nicht immer ist. Wieso heißt es eigentlich in Rheinland-Pfalz Psychodiabetologie? Können Sie das kurz erklären?
Also es ist natürlich aus der Psychologie heraus eine Spezialisierung, wenn es Zusatzbezeichnung, die man erwirbt über die DDG. Es ist auch notwendig, genauso wie man jetzt für Patienten mit onkologischen Erkrankungen auch eine gewisse Spezialisierung aus der Psychologie heraus braucht, für Patienten mit Diabetes, Menschen mit Diabetes, die diese chronische Erkrankung haben. Viele konfrontieren sich mit Problemen im Alltag, mit der Bewältigung der Krankheit, mit Arbeitsplatzproblemen, mit schulischen Problemen, mit familiären Problemen. Und all das schnürt ein Paket, was manchmal einfach zu schwer auf den Schultern lastet. Da hat man nicht mehr die Kraft, sich jeden Tag wirklich mit dem Diabetes auseinanderzusetzen. Und da wird mal Insulin weggelassen. Und was bedeutet das für jemanden mit Typ 1 Diabetes? Das bedeutet die nächste Ketoazidose, der nächste Krankenhausaufenthalt. Und eben um das zu verhindern, um die Leute zu stärken, zu begleiten, ist es ganz wichtig, in ausgewählten Fällen, wo man sieht, da ist Bedarf, dass es auch diese Strukturen gibt. Und leider Gottes, Psychodiabetologie in den Kliniken ist kaum vorhanden und im ambulanten Sektor außerhalb des Krankenhauses bekommt man kaum die Möglichkeit einer Anbindung. Also es ist natürlich das Psychologische Institut in der Universitätsmedizin Mainz, aber so rundherum und überhaupt flächendeckend. Und wenn man eine Betreuung braucht, kann man sich glücklich schätzen, wenn man in 6 Monaten angenommen wird. Aber man braucht ja die Hilfe jetzt und nicht in 6 Monaten, wenn überhaupt. Sodass es wirklich ein großes Problem ist. Auch da müsste man ansetzen.
Wenn Sie denn jetzt selbst bestimmen können, was würden Sie denn am liebsten sofort verbessern, wenn Sie 3 Wünsche frei hätten oder überhaupt einfach sagen könnten, das wäre jetzt das Wichtigste und das soll sofort umgesetzt werden?
Ja, also ich glaube, aus der Aktualität des Moments heraus muss man an diese Gesetze, wäre es gut, wenn wir als Fachärztinnen und Fachärzte tatsächlich gehört werden würden, dass wir auch Mitsprache und Mitgestaltungsrecht haben, damit die Strukturen so erhalten bleiben. Das wäre, glaube ich, für Praxen und Kliniken ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann wäre der zweite Punkt tatsächlich Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Typ 1, dass es auf Landesebene besser vorangeht, damit jemand mit Typ 1, der geschult ist, der wirklich ein Krankheitsverständnis hat, der gut mit dem Insulin umgehen kann, der auch die ganzen Behandlungsprinzipien versteht, dass der dann doch zügig bei Nichterreichen der Therapieziele ein AID bekommen kann mit Sensor und Pumpe. Ja, und last but not least, ich komme wieder zum Nachwuchs. Wir müssen den Nachwuchs sichern. Wir müssen Weiterbildungsplätze haben in Kliniken, in Praxen. Wir müssen in der Lage sein, den jungen Leuten etwas zu bieten, damit sie wachsen, sich entwickeln und damit sie auch bleiben. Und deshalb müssen auch die Arbeitsplätze arbeitgeberfreundlich, familienfreundlich und auch irgendwo attraktiv sein. Es muss auch ein bisschen Freude machen. Und sicher, man macht es aus Begeisterung und das macht sehr viel Freude, aber junge Leute haben Familie, haben viele andere Prioritäten. Es muss irgendwo eine gewisse Balance sein und das muss wirklich auch Freude machen.
Viele harte Nüsse zu knacken, viele Aufgaben, ganz klar. Wir führen jetzt bei dieser Folge heute, Frau Professor Zimmermann, eine neue Rubrik ein. Wir stellen Ihnen heute zum ersten Mal eine richtig dumme Frage.
Dumme Frage.
Was ist eigentlich einfacher zu behandeln, Typ 1 oder Typ 2 Diabetes?
Es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten, heißt das. Ne? Genau das möchte ich vermeiden. Man kann es schwer sagen. Vielleicht auf den ersten Blick würde man pauschal sagen, natürlich ist Typ 1 viel aufwendiger wegen der intensivierten Insulintherapie, wegen der Stoffwechsellabilität, wegen dem hochspezialisierten Umgang mit automatischen Insulindevisen. Ist es natürlich etwas, was nicht jeder kann, aber auch Typ 2. Man darf es nicht unterschätzen. Ne? Typ 2 bedeutet nicht nur Metformin und wir sind fertig und schauen nach 3 Monaten, sondern Typ 2 bedeutet wirklich Schulung, Lebensstiländerung, psychologische Intervention, Bewegung, sehr individualisierte Medikamentengabe, Dosisfindung, Vorsicht mit Nebenwirkungen, Vorsicht mit Nierenfunktionsstörungen, Vorsicht mit medikamentösen Interaktionen, weil die Typ-2-Patienten, die haben doch auch oft viele andere Erkrankungen, ne, sei es eine arterielle Hypertonie, sei es ein Zustand nach Schlaganfall, sei es ein Vorhofflimmern, sei es ein Parkinson. Es gibt eine sehr, sehr breite Sparte und ich glaube, man kann, wenn man nicht wirklich von Haus aus ein guter Allgemeinmediziner oder Internist ist, als Basis, kann man einen Patienten mit einem Menschen mit Typ 2 Diabetes nicht gut vernünftig behandeln, weil man muss wirklich sehr, sehr, sehr viel im Blick haben. Das ist nicht eine Pauschalbehandlung.
Das war ein Paradebeispiel auf eine dumme Frage, eine ganz gehaltvolle Antwort zu geben. Herzlichen Dank.
Das ist unser neues Prinzip, eine vielleicht doch nicht ganz so dumme Frage und dann eine sehr schlaue Antwort. Ja, und damit sind wir am Ende, Frau Professor Zimmermann, und ich sage ganz herzlichen Dank für das absolut informative Gespräch zu diesen wichtigen Themen.
Und auch von meiner Seite herzlichen Dank, Frau Professor Zimmermann.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit zu sprechen für die ADE und ich drücke die Daumen, dass auch in Rheinland-Pfalz weiterhin die Versorgung gut bleibt und besser wird.
Das war O-Ton Diabetologie zum Thema Diabetesversorgung in den Bundesländern am Beispiel von Rheinland-Pfalz. Wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen und Kollegen, heute ganz besonders Nils Gräf und Anna Romalis, Christian Duda und Gregor Hiss.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We Care for Media Solutions.